Liebe Glaubensgeschwister, lieben Gäste, liebe Jugendliche und Kinder, und ich möchte auch all jene begrüßen, die diesen Gottesdienst digital miterleben. Fasten wozu? So lautet die Überschrift meiner Predigt heute. Und hätte mir jemand diese Frage, Fasten wozu, vor einem halben Jahr gestellt, ich muss ehrlich sagen, ich wäre in Verlegenheit geraten oder ich wäre der Frage einfach ausgewichen. Aus Kinderzeiten kannte ich das schon lange. An jedem ersten Sabbat im Jahr wurde zu einem Fastensabbat aufgerufen. Ihr kennt das vielleicht noch. Das taten meine Eltern selbstverständlich und wir drei Kinder auch. Aber ich muss ehrlich sagen, dieser Tag, dieser Sabbattag, da habe ich mich gefreut, dass dieser Tag eigentlich schnell vorübergehen möge, denn dann gab es wieder was zu essen. Ob ich damals das Fasten verstanden habe? Nun, ich muss sagen, aus meiner Erinnerung heraus kann ich das nicht mehr sagen, es ist Jahrzehnte her. Aber ich denke, meine Eltern werden mir das schon gesagt haben. Ob ich das verstanden habe? Ich glaube es ihr nicht. Wie gesagt, erst vor einem halben Jahr fand ich einen wirklichen Zugang zu diesem Thema. Denn ich habe ein Buch gelesen. Und zwar dieses Buch hier. Bitte um mehr. Schlüssel zum lebensverändernden Gebet. Herausgebracht vom Advent Verlag Schweiz. Und ich denke auch hier über den Büchertisch zu beziehen. Dieses Buch kann ich nicht nur wärmstens, sondern dieses Buch kann ich wirklich heiß empfehlen. Denn darin ist ein Abschnitt zu finden, der sich mit diesem Thema Fasten auseinandergesetzt hat. Und als ich das gelesen habe, war ich von den Ausführungen, ich muss schon sagen, schwer beeindruckt und habe dieses Thema Fasten zum Studienthema gemacht und als Ergebnis daraus ist diese Predigt auch entstanden. Aber um mich überhaupt diesem Thema zu nähern, habe ich zunächst einmal meine Konkordanz genommen und einmal nachgeschaut, wie oft dieser Begriff, zumindest nach Luther, überhaupt vorkommt. Ergebnis: 28 Mal im Alten Testament und 16 Mal im Neuen Testament. Also insgesamt 44 Mal. Allein aus diesen Zahlen kann ich ableiten, dass das Fasten in der Bibel keine wenige Einzelerscheinung waren, sondern sich schon wie ein roter Faden durch die Bibel hindurchzieht. Aber wenn wir ganz allgemein darüber sprechen, über das Fasten, dann sind wir meistens schnell auf der Diätschiene. Also Essen verzicht, um meinen Körper zu entschlacken, dem Körper was Gutes zu tun, einen Ruhetag zu gönnen. Ja, ein Sabbattag für den Körper. Das ist sicherlich immer eine gute Idee, das mal zu machen. Aber als Gemeinde sind wir ja ein geistlicher Körper. Und wir wissen, dass Fasten auch eine geistliche Dimension hat. Aber welche? Das ist die Frage heute Morgen. Blättert einmal gedanklich im Alten Testament, im Neuen Testament, in der Bibel. Welche Situationen fallen euch ein, so ganz spontan, wo das Fasten eine besondere Bedeutung hat? Eine echte Frage, so mit Antworten von euch. Wo fällt euch eine Geschichte ein, wo das Fasten eine besondere Bedeutung hatte? Die Königin Esther, komme ich gleich drauf zu. Wo noch? Genau, das ist die Geschichte mit Bathseba. Ja. Er hat gefastet. Jesus in der Wüste. Das ist auch so, was uns schnell einfällt, ja, wo er lange gefastet hat. Ja, die Geschichte, die Matthäus genannt wird. Ja, die Jünger probieren was und funktioniert nicht. Geht nur durch Fasten und Beten. Gut, vielleicht möge das erstmal reichen. Auf jeden Fall fallen uns sofort Begebenheiten ein, wo das Fasten hervorgehoben wird. Bevor wir uns jetzt aber einige Texte gleich einmal anschauen wollen, möchte ich so meine eigenen Beobachtungen so aus den letzten Jahren, aus den letzten Jahrzehnten einmal so wiedergeben. Und ich muss ganz bewusst sagen, das sind meine ureigensten subjektiven Wahrnehmungen, die ich so im Laufe der Zeit so gesammelt habe und für mich auch so eingeordnet habe. Meine Erlebnisse. Immer dann, wenn ganz besondere Ereignisse anstanden oder stattgefunden haben, haben Geschwister gebetet und gefastet. Und ich habe das manchmal so empfunden, meine Wahrnehmung, als würde das Gebet manchmal nicht so ganz alleine ausreichen. Als ob das Gebet noch so einen Verstärker braucht. Wenn ich bete und noch faste, dann bete ich zwar, aber ich habe noch zusätzlich so ein Megafon, so einen Lautsprecher vor Mund. Wenn ich bete, dann lege ich mein Anliegen in die Hände Jesu. Wenn ich bete und faste, dann denke ich, lege ich mein Anliegen direkt in das Herz Jesu. Wenn ich bete und noch faste, dann möge mein Anliegen vielleicht auf der Prioritätenliste Gottes ganz weit nach oben rutschen. Können wir Gottes Arm zum Handeln durch Fasten schneller bewegen, kraftvoller bewegen? Fragen, die mich umtreiben. Schauen wir uns in der Bibel einmal an, wie das Fasten zur Zeit Jesu verstanden und auch praktiziert wurde. Schlag bitte mit mir Lukas 18 auf. Lukas 18. Jesus erzählt eine Geschichte. Ja, es ist besser gesagt ein Gleichnis. Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Lukas 18. Die Verse 10 bis 13. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Wir kennen die Geschichte relativ gut. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben viel gefastet. Und die besonders Frommen haben zweimal in der Woche gefastet. Und das nicht nur einmal im Jahr. Und das haben sie auch sehr deutlich zur Schau gestellt. Jeder sollte wissen, ich bin gerade dabei, als Pharisäer zu fasten. Ich gehe gebeugt und mein Gesicht ist regelrecht zerknautscht. Jeder soll das sehen. Für Jesus war das Fasten auch ein Thema. Nicht nur in diesen 40 Tagen. Und deswegen hat sich Jesus zu diesem Thema auch geäußert. Schlag bitte Matthäus Kapitel 6 auf. Matthäus 6. Wir befinden uns ja hier mitten in der Bergpredigt. Matthäus 6, die Verse 16 bis 18. Wenn ihr fastet, so sagt Jesus, sollt ihr nicht sauer dreinscheinen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihren Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Es gilt einmal festzuhalten, dass es in keinem einzigen Bibeltext um die Frage geht, ob wir fasten sollen oder nicht. Die Frage wird hier nirgendwo aufgeworfen, sondern es geht immer darum, um das Wie und um das Wann. Wenn wir zu einem ganz bestimmten Anliegen fasten, dann, so sagt Jesus, ist das nichts, was wir so sichtbar nach außen tragen sollen. Das sollen nicht alle Leute wissen. Wie bei jedem üblichen Tag sollen wir auch beim Fasten, ich sag mal, frisch gewaschen und frisch gekämmt in den Tag gehen. Das sagt mir der Text. Ich möchte an dieser Stelle aber ganz gezielt drei Fragen nachgehen. Drei Fragen nachgehen und versuchen, Antworten darauf zu finden. Die erste Frage ist die Frage nach dem Warum. Warum fasten wir überhaupt? Wann ist Fasten tatsächlich angesagt? Die Frage nach dem Wann. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Gibt es dafür einen? Und die dritte Frage ist nach dem Wie. Also in welcher Form, in welcher Art und Weise sollten wir es tun? Beginnen wir mit dem Warum. Warum überhaupt? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so den Eindruck, dass das Thema Fasten in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten eigentlich ziemlich stark in den Hintergrund gerutscht ist. Jesus, ihr habt es erwähnt, hat 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste gefastet. Warum? Warum machte er das? Um sich intensiv auf seinen öffentlichen Dienst vorzubereiten. Im Alten Testament finden wir Begebenheiten, wo durch Trauereignisse auch zum Fasten aufgerufen wurde. In Apostelgeschichte 13 wird von Männern berichtet, die beteten und fasteten, und dann sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Dann heißt es weiter: Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Auch hier, wie bei Jesus in der Wüste, ist Fasten auch im Sinne der Vorbereitung auf etwas Besonderes einzuordnen. Schlag bitte mit mir Jesaja 58 auf. Jesaja 58. Und bei mir, ich habe hier die Luther 84, ist dieses Kapitel überschrieben, Jesaja 58, falsches und echtes Fasten. Jesaja 58. Und ich möchte die Verse lesen, 6 bis einschließlich 9. Das ist aber ein Fasten, an dem ich Gefallen habe. Jetzt geht's los. Lass los, den du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich den Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Und entzieh dich nicht seinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Ein erstaunlicher Text. Mag man vielleicht so gar nicht meinen, wie hier auch Fasten mitverstanden wird. Worum geht es hier nach diesem Abschnitt? Wenn ich hier ein bisschen tiefer blicke, dann muss ich sagen, oder ich komme zu der Erkenntnis, es geht um mich zuallererst. Es geht um meine Gesinnung. Es geht um meine Einstellung. Wenn sich meine Einstellung ändert, dann ändert sich auch mein Verhalten. Das wissen wir. Loslassen, wo ich mich ungerecht verhalten habe. Loslassen, wo ich andere mit meinem Verhalten belastet habe oder Druck auf andere ausgeübt habe. Loslassen, wo ich die Sünde immer noch mit beiden Händen festhalte. Und, das lesen wir auch, helfe anderen, wenn du Not siehst. Und Gott wird dein Rufen hören und antworten. Ich komme zu der Erkenntnis, so als Zwischenergebnis, dass es beim Fasten im Wesentlichen um mich geht. Nicht zuallererst darum, Gottes Handeln explosionsartig zu entfesseln. Aber es gibt auch noch andere Bibelstellen. Ich möchte einen etwas sperrigen Begriff wählen. Und das Wort heißt Herzenserforschung. Fastenzeit ist auch eine Zeit der gründlichen Selbstprüfung. Eine Selbstprüfung, so wie die Jünger Jesu es taten, kurz vor der Ausgießung des Heiligen Geistes. Ihr erinnert euch. Sie haben sich ja zurückgezogen. Sie hatten Angst. Sie waren zusammen. Sie öffneten ihre Herzen und sie bekannten sich gegenseitig auch ihre Sünden. Sie beteten viel. Sie dachten viel darüber nach, was ihr Herr und Heiland, ihr Meister, so alles gesagt hat in den Jahren zuvor. Sie dachten auch darüber nach, was eigentlich noch in ihrem Leben bereinigt werden müsse. Und sie legten es Gott vor. Sie fingen an, sozusagen in ihrem Herzen aufzuräumen. Sie entrümpelten viel und fegten eigentlich alle Herzenskammern gründlich durch. Und je mehr Unrat nach draußen flog, desto mehr Platz hatten sie im Herzen geschaffen, um die Fülle des Heiligen Geistes zu empfangen. Und davon bekam sie viel. Wir kennen Apostelgeschichte 2. Diese besondere Zeit des Betens und des Fastens hilft mir, eine Art Standortbestimmung, eine geistliche Inventur durchzuführen, um daraus gute Entscheidungen abzuleiten. Vielleicht auch die Entscheidung, mal wieder kräftig aufzuräumen. Und darüber hinaus meine Verbindung zu Gott noch engmaschiger zu knüpfen. Und damit ist die Fastenzeit eine besonders intensive Zeit in der Begegnung mit Gott. Sie verändert meinen Charakter und sie führt letztendlich zum geistlichen Wachstum. Und Gott sieht meine Ernsthaftigkeit. Und wenn wir in dem Zusammenhang einen Ruf in den Himmel schicken, dann hört und erhört Gott gern Gebete, wenn diese aus einer echten Demut heraus gesprochen werden. Die zweite Frage ist die Frage nach dem Wann. Wann sollte ich fasten? Wann sollte ich das tun? Eine einfache Frage? Ich weiß nicht. Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Paulus sagt nicht, fastet ohne Unterlass. Fastenzeit ist immer eine besondere, ist immer eine herausgehobene Zeit. Und die biblischen Begebenheiten zeigen mir, dass sie auch oft in einem Bezug zu einem ganz besonderen Anlass standen. Natürlich können wir sagen, wie die Pharisäer, zweimal in der Woche fasten, kann man machen. So als religiöse Übung. Aber das scheint mir nicht den Sinn des Fastens zu treffen. Ich sehe in der Bibel so drei große Kategorien, in denen neben dem Gebet zusätzlich auch noch gefastet wurde. Erste Kategorie, wenn es um Bedrohung geht, Bedrohung für Leib und Leben. Bedrohungssituationen haben die Menschen oft fasten lassen. Jetzt kommen wir zu dem Beispiel, was Sie ja gerade gehört haben. Königin Esther. Sie hat mitbekommen, dass es einen Plan gab, ihr Volk, das Volk der Juden, zu vernichten. Und die Königin Esther gibt ihrem Ziehvater Mardochai folgenden Auftrag nach Esther 4, Abvers 16. So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang. Wow, das ist schon eine Herausforderung. Und auch ich, so sagt sie, will mit meinen Dienerinnen genauso fasten. Und dann will ich zum König hineingehen gegen dem Gesetz. Komme ich um, dann komme ich um. Und Mardochai tat alles, was Esther ihm geboten hatte. Ihr Lieben, das war Bedrohung für Leib und Leben. Da gibt es mehrere Beispiele in der Bibel. Zweite Kategorie, gefastet wurde auch, wenn Menschen Gott um Weisung baten, wenn wichtige Entscheidungen anstanden. Die Apostelgeschichte hatten wir bereits kurz gestreift, wo es um eine Entscheidung ging. Die Entscheidung sollte getroffen werden, wer sollte auf die erste große Missionsreise gehen. Und es waren etliche dafür durchaus geeignet. Wen möchtest du, Gott, der rausgeschickt wird? Wer soll losgehen? Wer soll es sein? Gott, wir brauchen dringend Weisung von dir. Wir möchten nichts falsch machen. Und die dritte Kategorie, wenn ich spüre, dass mein Glaube angefangen hat, oberflächlich zu werden, wenn mein Glaube nicht mehr so lebendig ist, nicht mehr so tagesaktuell ist, sondern wenn ich spüre, dass auf meinem Glauben doch schon so eine Staubschicht sich angehäuft hat, wenn sich in meinem Herzen wieder so einiges an Unrat angesammelt hat, das einfach nicht hingehört. Wir kennen aus dem Alten Testament den sogenannten großen Versöhnungstag. Die Juden sprechen, glaube ich, von Yom Kippur. Das fand, wie wir wissen, einmal im Jahr statt, beschrieben unter anderem 3. Mose 23. Das ganze Volk hatte an diesem Tag zu fasten. Und als Vorbereitung auf diesen besonderen Tag sollte jeder Einzelne für sich prüfen, ob auch wirklich alle Sünden bereinigt sind. Ob alles ausgeräumt ist, was die Beziehung zu meinem Nächsten, zu meinem Nachbarn, aber auch meine Beziehung zu Gott vielleicht noch belastet hätte. Und schon sind wir wieder bei dem Begriff Herzenserforschung. Also diese drei Kategorien, Bedrohungssituation, Bitte um Weisung und Führung und geistliche Selbstprüfung und Erneuerung, haben die Menschen damals wie heute fasten lassen. Aber das reicht mir noch nicht aus. Ich möchte noch ein wenig tiefer gehen und eintauchen mit der Frage, welche Gründe noch Menschen zum Fasten bewegt haben. In diesem vorgestellten Buch Bitte um mehr werden einige sehr konkrete Anliegen aufgeführt, die Ellen White in ihrem Schrifttum herausgestellt hat. Und 7 davon habe ich herausgeschrieben, und die wollen wir uns anhören bzw. auch ansehen. Ich darf die Technik bitten, schon mal die Folie an die Wand zu bringen, damit wir es kurz mitverfolgen können. Genau, Anliegen zum Fasten. Schauen wir uns mal das erste an. Wenn wir in Krisensituationen Gottes Hilfe brauchen, es muss nicht immer gleich um Leib und Leben gehen. Wir wissen, Krisen können schon sehr vielfältig sein. Das nächste, wenn wir eine bestimmte Krankheit überwinden wollen. Wir haben von diesem Bruder gerade gehört, den ich persönlich nicht kenne. Ein Grund für mich, für uns, dafür zu beten und zu fasten. Wenn wir Gottes Wegweisung für wichtige Vorhaben suchen, sei es für die jungen Leute Berufswahl, Partnerwahl oder größere Investitionen oder dergleichen. Wir brauchen Weisung. Wenn wir mit Gottes Hilfe Sünden überwinden möchten, wenn wir ein reines Herz und eine geistliche Erneuerung suchen, bin ich wieder bei dem Stichwort Herzenserforschung. Wenn wir unsere Gaben und Fähigkeiten in den Dienst Gottes stellen wollen, Gott, möchtest du, dass ich für dich eine besondere Aufgabe erfülle? Soll ich vielleicht den Dienst des Predigers ergreifen, des Missionars, des missionarischen Arztes, was es auch immer gibt, dass ich mich ganz in den Dienst Gottes stelle? Dafür kann man, sollte man fasten. Wenn wir Gott um mehr Arbeiter in seine Ernte bitten. Wir kennen diese biblische Formulierung. Ihr Lieben, es gibt natürlich noch viele weitere Anliegen, die Menschen zum Beten und Fasten bewegen. Aber diese sieben genannten sind meist die Hauptgründe. Die dritte und letzte große Frage zum Fasten ist die Frage nach dem Wie. Wie setze ich das um? Mit weniger Essen? Gar nichts essen? Gar nichts essen und nichts trinken? Wie bei der Königin Esther? Oder einfach nur Rohkost, Schmalkost? Wie schon erwähnt, es geht nicht um eine Form der Diät. Das ist nicht das Thema. Und ich sehe in den genannten Varianten auch kein richtig und falsch. So muss es sein oder so nicht. Es geht darum, auf etwas zu verzichten, was mir unter den normalen Umständen am Tag einiges an Zeit wegnimmt. Und dazu zählt üblicherweise natürlich die drei Mahlzeiten und die Zeit der Zubereitung dazu. Und diese zusätzlich gewonnene Zeit am Tag, die investiere ich dann in der Gemeinschaft mit Gott. Ihr Lieben, ist das eine gut investierte Zeit? Absolut. Drei Ausrufungszeichen dahinter. Aber es können auch ganz andere Dinge sein, die mir viel Zeit rauben und auf die ich eine Zeit lang verzichten möchte. Zum Beispiel auf das Fernsehen. Wie viele Minuten oder wie viele Stunden sind es am Tag? Oder Spiele oder aufwendige Hobbys, was auch immer am Tag einen größeren Zeitumfang einnimmt. Paulus sagt in Epheser 5, kaufe die Zeit aus. Und ich denke, das gilt für die Fastenzeit ganz besonders. Wenn ich auf der einen Seite zum Beispiel auf Speise verzichte, bleiben wir bei diesem Beispiel, dann füllt Gott auf der anderen Seite dieses Vakuum, was entstanden ist, mit geistlicher Speise auf. Deshalb macht es sicherlich Sinn, dann zu fasten, einen Tag dann zu wählen, wenn an dem gewählten Tag der nicht vollgestopft ist mit Terminen oder anderen Dingen, sondern dass ausreichend Zeit da ist für den Dialog mit Gott. Frage: Wer weiß, welches Anliegen zum Fasten so als allerletztes auf der Folie zu sehen war? Was war noch das Thema gewesen als letztes? Wer kann sich doch daran entsinnen, von diesen sieben Punkten? Arbeiter für die Ernte. Danke. Bitte um mehr Arbeiter in Gottes Ernte. Und dieses Anliegen habe ich ganz bewusst so an die letzte Stelle gestellt, weil wir aus der Kirchenhistorie wissen, dass zum Beispiel Luther oder Calvin, die Hussiten, Hugenotten, Waldenser, viele andere viel gefastet haben für den Aufbruch und Fortgang der damals entstehenden Reformation sowie auch für große Erweckungsbewegungen. Und das haben sie über Jahrhunderte gemacht. Also nicht jeder Einzelne, aber dies sind ja ganze Abschnitte, wo Menschen gelebt haben, die dafür gefastet haben und gebetet haben. Fasten, um Menschen zu erreichen und gleichzeitig auch bereit zu werden, diese gute Botschaft ja nicht nur weiterzusagen, sondern mit Vollmacht weiterzugeben. Das ist ein Anliegen, das Gott hat. Ich habe diesbezüglich zum Schluss eine Geschichte, eine Erfahrung mitgebracht, die sich vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich so zugetragen hat. Entnommen aus diesem Buch, bitte um mehr. Der Erfahrungsbericht stammt aus Vietnam. Und vielleicht wissen wir, dass das kommunistische geprägte Land Vietnam das Christentum einfach nicht mag. Ich sage es mal ganz einfach. Es mag das Christentum nicht. In einer vietnamesischen Stadt, die fast zweimal so groß ist wie Hamburg, und Hamburg hat ja so 2 Millionen, so ganz grob, arbeitet ein Prediger. Und diesem Prediger lag sehr viel daran, die Menschen mit Jesus in dieser Megastadt, in dieser großen Stadt bekannt zu machen. Aber in dieser Stadt gab es nur eine kleine Hausgemeinde. Es wird nicht gesagt, wie viele da drin sind, aber es waren wenige. Aber diese wenigen Leute, diese wenigen Geschwister hatten ein großes Herz. Ein Herz für die Bewohner dieser Stadt. Und sie spürten auch diese Verantwortung für die Menschen. Und so begannen sie, DVDs, die sie da hatten, mit christlichen Inhalten zu verteilen und auch ganze Materialserien, was sie eben da hatten. Aber die Resonanz darauf war ehrlich gesagt kärglich. Sie war schwach. Oft wurden sie belästigt, wenn es dabei geblieben wäre. Sie wurden in ihren Aktivitäten gestört. Sie wurden oft auch von der Polizei festgenommen und sogar stundenlang hart verhört. Dennoch konnten sie anschließend wieder nach Hause gehen, was keine Selbstverständlichkeit war. Aber aufgrund des heftigen Widerstandes, was sie erlebt haben, waren sie unsicher. Ist das der richtige Weg? Machen wir es so, wie Gott das möchte, oder sollen wir was anderes machen? Der Prediger hatte die Idee gehabt, sich einen Monat lang täglich zu treffen, gemeinsam zu beten und zu fasten. Fasten wollten sie 3 Tage in der Woche, also mathematisch fast jeden zweiten Tag. Alle, die aus der kleinen Hausgemeinde, stimmten diesem Abenteuer, wie sie es nannten, zu und sie trafen sich täglich, beteten intensiv für das Wirken des Heiligen Geistes für die Menschen ihrer Stadt. In jenem Monat nahmen sie sich aber auch Zeit dafür, Unrecht abzulegen und sich gegenseitig ihre Sünden zu bekennen. Ähnlich wie bei den Jüngern damals, kurz vor Pfingsten. Sie beteten dafür, dass Gott ihnen einen Durchbruch in ihren missionarischen Bemühungen schenken möge. Nun, kurze Zeit nachdem die 30 Tage abgelaufen sind, klopfte jemand beim Prediger an der Haustür. Und als er öffnete, erkannte der Prediger sofort, dass der Mann, der vor ihm stand, ein berüchtigter ehemaliger Vietcong-Offizier war, der inzwischen zum Boss der Mafia dieser Großstadt aufgestiegen ist. Der Mann war bekannt für seine Aktivitäten im Betreiben von Spielhallen, Bordellen und dem Handel mit Drogen. Der Prediger stand erstmal da und seine Knie wurden weich. Er war schwer verunsichert. Er wusste nicht, was jetzt kommt. Doch dann zog der Mafia-Boss eine DVD aus der Tasche und der Prediger sah, das war eine von denen, die sie verteilt haben. Er bat den Mann rein, war aber dennoch verunsichert. Das könnte auch eine Finte sein. Man weiß es nicht. Aber sie begannen, über das Wort Gottes zu sprechen. Tage später begannen sie, das Wort Gottes zu studieren. Und schließlich hat der Mafia-Boss Jesus tatsächlich als seinen Erlöser angenommen. Man könnte sagen, an dieser Stelle ist die Geschichte zu Ende. Nee, das ist sie nicht. Mit der Annahme Jesu trat eine erstaunliche Wendung im Leben dieses Mannes ein. Er begann damit, seine Mafia-Organisation Schritt für Schritt aufzulösen und beendete alle Geschäfte, die Gott nicht ehrten. Jeder, der den Mann kannte, bemerkte schnell diese radikale Veränderung und seine Mitarbeiter, seine Kumpanen fingen an, viele Fragen zu stellen. Und durch sein Zeugnis, sein Bekehrungserlebnis folgten 40 von ihnen seinem Beispiel, mitsamt ihren Familien und nahm Jesus ebenfalls an. Das freute den, jetzt muss ich sagen, Ex-Mafia-Boss so sehr, dass er mit seinen Freunden anfing, diese gute Botschaft von Jesus zu verbreiten. Und sein Ziel war es natürlich, möglichst alle Menschen, alle Leute in dieser Megastadt mit Jesus bekannt zu machen. Aber er wusste, dass er in Vietnam lebt. Er betete viel und ihm kam die Idee, ein Fest zu veranstalten. Und zwar das Fest des Christentums. Und das sollte eine öffentliche Veranstaltung sein, hochgefährlich. Aber Gott segnete dieses Fest des Christentums auf besondere Weise. Denn es war vermutlich das allererste Mal in diesem kommunistischen Vietnam, dass ein großes christliches öffentliches Event erfolgreich ohne Störung durchgeführt werden konnte. Eine große Halle wurde angemietet und diese Halle wurde auch voll. Die Menschen kamen und hörten zu. Der Pastor, der den Mafia-Boss zu Christus geführt hatte, war der Hauptsprecher und der Ex-Mafiosi, gab ein mächtiges, ein großes Zeugnis vor den vielen Menschen ab. Wie Gott sein Leben radikal, grundlegend verändert hatte. Das Ergebnis daraus war, dass sehr viele Menschen Jesus angenommen hatten und sich später auch taufen ließen. Inzwischen sind in dieser Stadt eine ganze Anzahl von neuen Hausgemeinden entstanden. Allein die Gruppe des Ex-Gangsters hat mehr als 200 Mitglieder. 200 Mitglieder als Hausgemeinde. Das ist schon fast wie ein Widerspruch. Das ist schon eine große Gemeinde. Menschen sind Feuer und Flamme für das Wort Jesu. Mehr als 90.000 DVDs wurden in der Stadt verteilt, trotz weiterhin schwierigster Umstände. Viele hören das Evangelium zum allerersten Mal und nicht wenige nehmen die Botschaft dankbar an und bereiten sich aktiv auf die baldige Wiederkunft Jesu vor. Nun, an dieser Stelle ist die Geschichte wirklich zu Ende. Und die Verfasserin dieses Buches stellt unmittelbar anschließend folgende Frage. Wäre dieses Wunder auch dann geschehen, wenn der Pastor und seine kleine Hausgemeinde sich nicht dazu entschlossen hätten, gemeinsam zu fasten und zu beten? Wie auch immer ihr urteilen mögt, ich möchte euch heute Morgen Mut machen. Mut machen, das Fasten zu einem festen Bestandteil in eurem Leben mit Gott werden zu lassen. Denn wie beim Geben des Zehntens wird Gott die Fenster des Himmels öffnen, uns helfen und Segen herabschütten, die Fülle. Amen.